Das war jetzt der Wendepunkt. Und er ging nicht von Paris, Wien oder Berlin aus, sondern von Neapel. Und ein Wendepunkt war es deswegen, weil er denen, die die Revolution hassten, aber nicht gewagt hatten, sich ihr zu widersetzen, die Angst nahm. Eine zeitgenössische Analyse brachte diese Dimension auf den Punkt, als sie die Ereignisse des 15. Mai 1848 in Neapel als das Ungleichgewicht zweier Ängste, lo squilibrio di due paure, bezeichnete. Sobald die Angst nämlich überwunden war, hatten die Konterrevolutionäre überall in Europa den unschätzbaren Vorteil, dass sie den Zeitpunkt ihrer Interventionen selbst bestimmen konnten. Die Revolutionäre hatten, wie wir gesehen haben, keine Kontrolle über das Timing der Revolution. Sie waren oft genauso irritiert wie ihre Gegner über die Umwälzungen, die sie da so plötzlich an die Macht spülten. Die Konterrevolutionäre hingegen reagierten auf vollendete Tatsachen. Sie konnten den Zeitpunkt und die Art und Weise ihres Vorgehens selbst bestimmen. In Neapel war es der König, der das Tempo vorgab, indem er frühere Zugeständnisse zurücknahm und auf die Einwände der Abgeordneten mit einer Eskalation der Gewalt reagierte, die einen endgültigen Showdown beinahe unvermeidlich machte. Die Niederschlagung der Revolution in Neapel zeugte nicht von Panik und Improvisation, sondern von strenger Planung und präziser Ausführung. Mag sein, dass der König und seine Truppen den Zusammenstoß vom 15. Mai nicht intendiert hatten, aber sie hatten ihn zumindest eingeplant und waren bereit zu handeln, als der Augenblick gekommen war. In Neapel zeigte sich, dass die Konterrevolution noch ein paar Asse im Ärmel hatte. Eines davon war die fortbestehende Loyalität der Streitkräfte. Doch diese Karte konnte nur unter den richtigen Bedingungen ausgespielt werden. Die Frühjahrsrevolutionen hatten deutlich gemacht, dass Waffengewalt allein nicht ausreichte, wenn eine Gesellschaft dem herrschenden Machtregime die Unterstützung entzog. Eine wirkungsvolle Konterrevolution bedurfte einer wie auch immer gearteten Verankerung im Volksempfinden. Die vielleicht auffälligste Erkenntnis des 15. Mai war, dass die Revolution und die öffentliche Meinung auseinandergedriftet waren. Die niederen Stände spielten bei dieser Revolte keine Rolle, schrieb Lord Napier mit schmatzendem Wohlbehagen an Außenminister Palmerston. Es hieß im Gegenteil, dass sie sich auf den Marktplätzen und den Quais erhoben und die Nationalgarde entwaffneten. Sie zogen mit weißen Fahnen und Lang lebe der König rufen durch die Straßen. Sie halfen den neapolitanischen Soldaten bei der Plünderung der eroberten Häuser und bei der Sicherung der Gefangenen. Giuseppe Massari, ein Anhänger der revolutionären Sache, beobachtete ebenfalls ein Bündnis zwischen den Kräften der Monarchie und den ärmsten Bevölkerungsschichten der Stadt. Der Abschaum des Plebs setzte dem Werk die Krone auf und wetteiferte mit den Soldaten in Sachen schmutziger Gier und hemmungsloser Plünderei. Und weiter? Das Stöhnen der Sterbenden wurde übertönt vom obszönen Geschrei der Soldaten und des Pöbels. Es gab Attacken auf die Häuser von prominenten Liberalen. Dreimal an diesem Tag stürmte eine Schar von Soldaten und Lazzaroni das Haus des ehemaligen Ministers Salicetti, fand ihn aber nicht vor.